Ja, bevor ich das Wort an den Christoph übergebe, möchte ich uns noch zwei Verse aus dem Jeremia vorlesen. Da ging es wohl im Großen und Ganzen darum, dass Jeremia vom Volk beauftragt wurde, gefragt wurde, ob er das tun könnte, zu Gott zu gehen und zu erforschen, zu erfragen, was denn für sie dran ist, was sie tun sollten, welche Entscheidungen sie treffen sollen. Und der Jeremia, da hat sie wohl nochmal so gefragt, ja, meinte das auch wirklich ernst? Und da sprachen sie zu Jeremia: Der Herr sei ein zuverlässiger und wahrhaftiger Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun werden, was uns der Herr, dein Gott, durch dich befehlen wird. Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen. Aus dem Jeremia 42, die Verse 5 und 6.
Bevor ich mit der Predigt beginne, habe ich noch einen Gast mitgebracht, den ich gerne interviewen möchte, und zwar den Herrn Müller-Steinseifer. Herr Müller-Steinseifer, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns ein... Herr Müller-Steinseifer, Sie haben jetzt gerade die silberne Nadel überreicht bekommen für 25 Jahre Christsein. Meine herzlichen Glückwünsche. Wie ist es zu dieser Leistung gekommen? Das interessiert uns heute Morgen. Ja, wissen Sie, meine Urgroßeltern und meine Großeltern, meine Eltern waren auch schon Christen. Und ich bin ein Mensch der Prinzipien und habe gedacht, diesen Weg gehe ich auch ganz selbstverständlich. Ah ja, interessant. Sie haben Prinzipien. Also wenn Sie Christ sind, dann haben Sie wahrscheinlich auch eine Bibel, die Sie täglich benutzen. Ja, ich habe eine Bibel. Die liegt bei mir, muss jetzt überlegen. Vor ein paar Wochen habe ich da mal reingeguckt. Ja, aber ich habe sie. Wunderbar, dass Sie eine Bibel haben und sie auch benutzen. Ja, es ist vorbildlich, denn viele haben ja gar keine Bibel. Herr Müller-Steinseifer, ich möchte Sie gerne mal fragen, ich spreche heute auch über das Vaterunser. Können Sie das Vaterunser aufsagen? Selbstverständlich. Vater unser auf Erden, im Himmel, dachte ich es mir doch, es lag mir auf der Zunge. Geheiligt wäre die Schöpfung. Geheiligt werde dein Name. Habe ich es doch gesagt oder gedacht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, jeden Tag. Beinahe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, ich hätte das vorher noch mal üben sollen. Irgendwas stand da noch vom täglichen Essen. Sie meinen unser tägliches Brot. Herr Müller-Steinseifer, ich würde sagen, wir beenden das hier. Danke, Sie haben doch wesentliche Teile des Vaterunsers uns gerade hier mitgeteilt. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht denn so Ihr Christsein im täglichen Leben aus? Ja, unserer Nachbarin trage ich alle paar Tage den Müll raus, bin auch ganz freundlich zu meinen Leuten im Haus. Da gibt es auch so einen, der ist ganz schwierig, aber den lächle ich auch immer an. Also, ja. Wunderbar, Sie sind also ein glaubwürdiger Mensch. Und jetzt komme ich zu einer Frage, die natürlich heute auch passt. Sie besuchen natürlich regelmäßig einen Gottesdienst. Selbstverständlich. Meine Frau und ich, wir reisen jedes Jahr 2 Wochen nach Österreich. Da gibt es eine wunderschöne kleine Kirche, da mag ich die Orgel so sehr. Und da gehen wir dann zum Gottesdienst. Und wissen Sie, der Pfarrer, der predigt immer so kurz. Und das ist das Schöne daran. Und am Heiligen Abend, da gehen wir immer in unserer Heimatstadt in den Gottesdienst. Ja, wir gehen regelmäßig in den Gottesdienst. Herr Müller-Steinseifer, Sie haben uns jetzt schon ganz viel erzählt. Jetzt frage ich Sie mal was ganz Besonderes. Glauben Sie an die Auferstehung von den Toten? Nein, selbstverständlich nicht. Die Wissenschaft zeigt uns heute, dass das alles Humbug ist. Vielleicht sollten wir nach dem Gottesdienst einmal darüber reden. Herr Müller-Steinseifer, ich habe noch eine Frage. Beten Sie vor dem Essen? Ja. Jedes Mal, vor jeder Mahlzeit. Segne Vater diese Speise und zur Kraft und dir zum Preise. Mache ich schon seit der Kindheit. Wunderbar. Und eine allerletzte Frage, die uns interessiert. Sprechen Sie mit anderen Menschen über den Glauben? Natürlich nicht. Ich will doch niemanden manipulieren. Danke, Herr Müller-Steinseifer. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Sie haben ehrlich geantwortet. Ja, so kann es sein. Gottes Stimme hören. Darum geht es heute Vormittag. Es gibt so ein ganz starkes Wort im Hebräerbrief, das mich oft beschäftigt hat im Laufe meines Lebens, aus Hebräer 3, die Verse 7 und 8a. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Eine der ganz spannenden Beobachtungen in der Bibel ist die, dass Gottes Stimme hören zu können einen festen Platz in der Bibel hat. Wir dürfen Gott, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Universums und allen Lebens wahrnehmen, ganz bewusst. Das ist ein spannendes Feld, auf dem wir uns bewegen. Und auf diesem Feld fühlen wir uns manchmal auch unsicher. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder einmal darüber nachdenken. Jesus hat seinen Jüngern zugesagt, dass er den Heiligen Geist, den Geist Gottes senden wird und dass wir durch den Heiligen Geist in die Lage versetzt werden, mit Gott direkten Kontakt zu bekommen, dass wir ihn wahrnehmen können in seiner ganzen Lebendigkeit und in seiner ganzen Stärke. Die Bibel vermittelt uns ganz selbstverständlich, dass die Möglichkeiten Gottes unbegrenzt sind, mit Menschen in Verbindung zu treten. Als du persönlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, da ist das geschehen. Er ist in dein Leben hineingetreten. Er ist dir so groß und so wichtig geworden, dass du ihm nicht mehr ausweichen konntest. Gott wahrzunehmen in seiner Lebendigkeit, davon redet die Bibel. Die Propheten haben das erlebt. Gott hat durch die Propheten, auch durch den Jeremia, zu den Leuten in seinem Volk gesprochen. Wir erfahren von Engeln, und denken wir dabei nicht an diese goldigen Bildchen mit Flügelchen, sondern an Boten Gottes, die Gott in diese Welt schickt. Ganze Heerscharen von Boten Gottes bewegen sich in unserer Welt auch in unserem persönlichen Leben ein Thema, das auch ganz spannend ist. Gott redet durch Träume. Ich persönlich habe durch Träume schon manche Antworten bekommen. Es ist die Rede von Visionen. Der Evangelist Johannes hat die Offenbarung am Ende der Bibel aus der himmlischen Welt empfangen durch eine Vision. Und wir erfahren in der Bibel, dass Gott hörbar für die Anwesenden gesprochen hat: Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, etwa bei der Taufe Jesu. Ja, wir können und wir dürfen Gott wahrnehmen in seiner ganzen Wirklichkeit. Da wollen wir noch ein Stück weiter auf die Spur gehen. Der Glaube, den wir durch Jesus Christus empfangen haben, ermöglicht uns hier schon in Gera die Teilhabe an der himmlischen Welt. Wir sind jetzt schon dran an dem, was wir noch nicht sehen können. Wir dürfen jetzt schon in einer wunderschönen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben, und das darf sich in unserem Alltag immer wieder auswirken. Wir sagen dann, wir leben bewusst im Glauben. Wir wollen mehr von Jesus Christus erfahren. Wir wollen mehr von dem lebendigen Gott erfahren. Und wir können mehr von ihm erfahren als von anderen Menschen. Und wir merken, das trägt, das steuert unser Leben hier im irdischen Dasein. Unser Herr ist mit uns unterwegs und macht uns fest auf dem Weg des Glaubens. Das geht von ihm aus. Und ein Satz ist mir immer wieder ganz wichtig: Glaube ist nicht unsere Leistung. Glaube ist einzig und alleine Geschenk des lebendigen Gottes. Und immer wieder ertappen wir uns dabei, dass wir unser Glaubensleben reduzieren. Wie wäre das, wenn wir jeden Tag immer nur Bratkartoffeln mit Spiegelei essen, unser Leben lang? Irgendwann werden wir das über. Also ich kenne Leute, die können durchaus jeden Tag von Schnitzel und Pommes leben. Dann haben sie genug für das Glück ihres Lebens. Aber das macht einen natürlich sehr einseitig. Und ich kenne Leute, die sind schon x-mal auf Mallorca gewesen, dieser wunderbaren Insel, und haben dort, wenn ich dann gefragt habe, was haben sie da gemacht, ja, 14 Tage am Strand gelegen. Ich sage, das können sie auch hier in Leipzig, gar kein Problem, ist auch billiger. Mir haben doch Leute, die x-mal auf Mallorca gewesen sind, erzählt, sie wüssten gar nicht, dass es da Berge gibt. Und es gibt eine wunderbare Berglandschaft. Das heißt, wir Menschen, wir neigen immer dazu, unser Leben zu reduzieren. Und so ist es im Glauben auch. Und ich möchte heute Morgen Mut machen, aus dem Glauben an Jesus Christus alles herauszuholen, was wir haben können. Unverschämt zu sein im Blick auf das, was er uns schenken will. Ein kleiner Test, den jeder für sich selbst beantworten mag. Wenn du dir im Moment dein Glaubensleben anschaust, vergleiche es mal mit einer Landschaft. Gleicht dein Glaubensleben im Moment einer blühenden Landschaft mit Quellwasser überall, dass man da gar nicht mehr weggehen möchte, mit Biotopen und Tieren und allem, was dazugehört, oder gleicht dein Glaubensleben einer dürren Steppe? Beantworte das einmal für dich selbst ganz ehrlich. Jesus ist diesem Phänomen, dass Menschen Glauben reduzieren, damals auch oft begegnet. Aber Christen, gerade hier im westlichen Europa, neigen nicht nur zu einem reduzierten Glauben, sondern auch zu einem rationalisierten Glauben. Die Aufklärung lässt grüßen. Gott wurde in den Ruhestand geschickt und gesellschaftlich ausgeblendet. Stattdessen erhielt der menschliche Verstand eine göttliche Bedeutung. Das ist unsere Situation heute. Die übertriebene Stellung der Wissenschaft versteht sich von daher, als würde die Wissenschaft über allem stehen. Wann hast du das letzte Mal eine konkrete Erfahrung mit Jesus Christus gemacht? Wann hat Jesus dir zum letzten Mal etwas ganz Wichtiges gesagt, das Veränderung in deinem Leben geschafft hat? Ein Patient erzählte eines Tages seinem Hausarzt, Gott habe letztens im Gebet zu ihm gesprochen. Der Arzt ganz erschrocken, hören Sie Stimmen? Ich habe da ein gutes Medikament, das Sie einnehmen können, dann lässt das nach. Der Arzt, der Patient sagte, ich will gar nicht, dass das aufhört. Gott hat zu mir gesprochen. Das ist eine ganz spannende Erfahrung, auf die wir gleich noch ein bisschen mehr eingehen wollen. Aber bleiben wir einen Moment bei einem Stichwort stehen, das wir auch alle kennen, das sind die Gebetsblockaden. Das Beten, Gottes Stimme hören, mit ihm in Verbindung treten, dafür ist das Gebet die richtige Bezeichnung und die biblische Bezeichnung. Und jeder Christ hat so seine eigene Gebetspraxis. Die meisten Gebete ähneln eher einem Monolog. Wir reden, reden und reten und wir haben tausend Anliegen, die wir Gott vortragen. Wir kommen gar nicht dazu, ihn zu ehren und ihm immer wieder zu sagen, wie sehr wir ihn lieben. Wie sollen wir denn Gottes Stimme hören können, wenn wir immer nur reden? Wenn wir nicht auf Empfang geschaltet sind. Wir kennen auch das andere. Im Laufe unseres Lebens schleicht sich eine gefährliche Gebetsroutine ein. Bis hinein in feste Formulierungen und Aussagen. Also bei meinem Vater wusste ich immer genau, wann es endlich zu Ende ist. Zum Schluss kamen immer alle möglichen Kinder der Verwandtschaften, dann irgendwann das Amen. Jeden Tag dasselbe Gebet, die Formulierungen. Gebete können irgendwann völlig von der Beziehung zu Jesus abgekoppelt sein. Wir arbeiten etwas ab. Wir nehmen es selbst in die Hand. Wir glauben an unseren Glauben, an unsere Praxis. Ich war immer wieder mit Menschen im Gespräch, mit Christen, die mir gesagt haben, irgendwann war mir das zu langweilig zu beten. Dabei wäre doch so vieles möglich heute, wenn ihr seine Stimme hört. Er ist da. Kannst du ihn hören? Nimmst du ihn wahr? Jesus, von ihm erfahren wir, dass er in die Stille ging, 4 Wochen. 4 Wochen. Wir schaffen das ja noch nicht mal 2 Stunden. 4 Wochen in die Stille, ohne zu essen und zu trinken, ist nicht gesund. Also trinken sollte man schon. 4 Wochen war er alleine mit seinem Vater, um auf seine Stimme zu hören. Paulus, der bekannte Apostel, hörte die Stimme Jesu, er solle nach Griechenland kommen und dort helfen. Wie viel geistliche Bewegung, wie viel geistliches Leben entsteht, wenn Menschen auf Gottes Stimme hören? Morgens am Anfang des Tages und abends am Ende. Ich bin immer wieder dankbar dafür und ich besuche manchmal gerne Klöster. Klöster sind Orte des Gebetes und des Schweigens. Vor einiger Zeit war ich mit einer Gruppe auf dem Gelände der Jesusbruderschaft Gnadental in der Nähe von Limburg. Dazu gehört auch das Kloster Volkenroda. Auf diesem Gelände der Jesusbruderschaft gibt es ein Haus des Schweigens. Meine Frau wollte mich damals mal da abgeben, gesagt, das täte immer ganz gut. In dem Haus darf man nicht reden. Noch nicht mal beim Essen. Für mich undenkbar. Den ganzen Tag nur schweigen? Wem soll ich das denn alles erzählen, was ich so denke und was in mir vorgeht? Nur schweigen? Und ich habe von Leuten erfahren, die 10 Tage in diesem Haus leben und nur schweigen. Ich war da nur mal kurz drin, um die Stille zu hören. Das hat mir gereicht. Aber ich finde, es ist vielleicht sinnvoll, wenn man sich darauf einlässt, denn wir tun uns heute schwer damit, zu schweigen. Wir reden lieber. Dabei zeigt sich die Qualität des Gebetes, Gottes Stimme zu hören, wenn wir einmal schweigen. Wie soll Gott uns denn etwas bewusst machen? Wie soll er mit uns reden, wenn wir immer nur unsere ganzen Gebetslisten abarbeiten? Und wenn wir einmal anfangen zu schweigen, dann werden wir erstaunt sein, dass Gott uns Inhalte und Zusammenhänge bewusst macht, uns Aufträge erteilt. Eine meiner Schlüsselerlebnisse im Studium in den 70er Jahren, im folgenden Jahrhundert, war, als wir einen amerikanischen Professor zu Gast hatten und morgens bei der Andacht sagte er: Meine Herren, ich möchte Sie jetzt bitten, eine halbe Stunde in die Stille zu gehen. Danach möchte ich von jedem von Ihnen wissen, was Jesus in dieser halben Stunde zu Ihnen gesagt hat. Und es war eine überwältigende Erfahrung. Es waren nicht die ganz großen Dinge, die dabei rauskamen, aber Gott fängt an zu reden, wenn wir ihm die Gelegenheit geben. Manchmal drehen sich Gebete mehr um die persönlichen Bedürfnisse und Anliegen als um die großen Themen Gottes. Und deshalb hat Jesus uns ein Mustergebet geschenkt, das wir ja heute auch oft in Gottesdiensten oder bei Abendmahlsfeiern beten, das Vaterunser. Das berühmteste Gebet der Christenheit, auf der ganzen Welt bekannt, von Christen überall gebetet. Jesus hat uns dieses Gebet gegeben als eine Vorlage, als ein Muster, was denn in einem Gebet alles vorkommen kann. Ich will das einmal ganz kurz nennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist unser Halt. Gott ist unser Halt. Jesus Christus ist unsere Hilfe im Leben. Dein Reich komme. Das ist unsere Zuversicht. Wir beten den Gott an, der seinem Sohn Jesus Christus die absolute Macht über diese Welt übertragen hat. Wir denken oft, das wären irgendwelche Diktatoren oder Könige oder Fürsten, die die Macht in dieser Welt haben. Aber Gott wird sie eines Tages alle absetzen und nur einer ist der wirkliche Herr und das ist Jesus Christus. Das werden wir mehr und mehr entdecken. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Vertrauen. Wir beten Gott an, dass er unser Leben gestalten möge. Er ließ Jesus Christus ja nicht umsonst Mensch werden. Das war das größte Risiko seiner Regentschaft, seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden zu lassen. Unser Gehorsam ist gefragt, auch unsere Leidensfähigkeit. Bin ich bereit, um Jesu Willen zu leiden? Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist unsere Gelassenheit. Wir bitten Gott um unser tägliches Wohl in dem Sinn, wie Jesus es gesagt hat, sorgt euch um nichts. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist unsere Befreiung, unsere Erlösung. Zu wissen, dass all der Mist in meinem Leben vergeben ist durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. das ist unser Schutz. Gott beschützt unseren Glauben. Wir würden das selbst nie schaffen. Wir würden den Glauben nicht mal ein paar Monate hinkriegen. Würde Gott nicht dahinter stehen durch Jesus Christus und mit seinem Heiligen Geist. Wir müssen uns gar nichts einbilden. Wir kriegen das nicht hin, aber er kriegt es hin. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist unsere Zukunft. Gott schafft alles neu. Wir haben in dieser Welt so viel mit Krisen zu tun und mit der Klimakatastrophe und mit allem Möglichen. Aber wir gehen auf ein Ziel zu, auf eine neue Zukunft, die Gott gestaltet. Gott wird niemals abtreten. Das macht mich immer so dankbar. Es gibt keine Wahl nach 5 Jahren, wo Gott wiedergewählt werden muss, sondern er bleibt Herr dieser Welt für immer. Und deswegen heißt es in 1. Johannes 5, unser Glaube ist der Sieg. Hier steht nicht, unser Glaube ist ein Versuch, mit dem Leben ein bisschen besser klarzukommen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind im Glauben schon weiter als unsere Welt. Eins fällt mir auf im Vaterunser, dass nur eine einzige der 7 Bitten des Vaterunsers unsere persönlichen Bedürfnisse beinhaltet. Schauen wir einmal darauf hin, unsere täglichen Gebete an, ob da nicht ein bisschen zu viel an persönlichen Bedürfnissen vorkommt. Jesus kennt die Einengung. Und damit komme ich zum letzten Teil, wo wir noch einmal hinschauen, wie ist das denn nun, Gottes Stimme aufzuspüren, ihn wahrzunehmen und zu wissen, das ist keine Einbildung. Hier habe ich mir jetzt was eingeredet, was es nicht wirklich gibt. Ich verweise gerne auf die 150 Psalmen in der Bibel. 150 Gebete von gläubigen Menschen. Eine Schatztruhe des Gebetes. Heinrich Schütz hat viele dieser Psalmen vertont und Felix Mendelssohn Bartholdy ebenso. Ich habe viele davon zu Hause. Es ist ein Schatz des Glaubens und ein Schatz des Gebetes. Und wenn mir manchmal jemand erzählt, ach, ich tue mich im Moment so schwer mit dem Beten, dann sage ich gerne, bete doch mal Psalmen. Bete einfach Psalmen und du wirst merken, wie dein Herz erfüllt wird. Die Worte, die wir heute als Grundlage für die Predigt haben, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, stammen aus Psalm 95. Es waren Worte, die als Reaktion auf den Ungehorsam und die Unzufriedenheit des Volkes Israel gedacht waren. Die Gebete holen uns raus aus der Unzufriedenheit. Wie sieht es denn praktisch aus, Gottes Stimme zu hören? Ich habe sehr persönliche Erfahrungen damit an entscheidenden Stellen in meinem Leben, habe ich diese Erfahrung der Stimme Gottes machen dürfen. Nicht akustisch, dass jetzt plötzlich über einen Lautsprecher oder wie auch immer Gott ganz laut gesprochen hätte, aber innerlich so stark, dass ich wusste, er ist es. Er findet den Kontakt zu mir. Er kann mir etwas klar machen. In einer ganz schwierigen Berufungssituation, noch ziemlich früh in meinem Dienst, hat Gott mir in einer Gebetszeit gesagt, ich gebe dir Frieden für diesen Weg. Immerhin hing eine Familie dran. Und da war alles klar. Da war alles klar. Und es war kein Problem mehr. Und wir sind den Weg gegangen und wir sind ihn gerne gegangen. Manchmal schenkt Gott uns innerlich eine Klarheit, die wir uns nicht erklären können. Aber es steht doch in der Bibel, welche der Gott, der Geist Gottes treibt. Treibt steht da. Die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt. Es steht nicht, welche der Geist Gottes mal ein bisschen streichelt oder anspricht oder ein kleines Angebot macht oder sagt, hallo, ich bin auch noch da. Er treibt, steht da. Er treibt. Der kann einem auch in den Hintern treten. Der kann einem auf die Füße treten. Der kann einem auf die Finger klopfen. Und das tut manchmal weh. Er redet. Aber bitte hören wir auf ihn. Vielleicht heute am Sonntag. Da gibt es einen Gedanken, der mir keine Ruhe lässt. Ich muss da etwas in Bewegung bringen, aber ich will das eigentlich nicht. Und immer wieder redet Jesus zu mir. Paulus hat eine Erscheinung gesehen. Und ich selbst kenne das auch in einer Gebetszeit vor ganz vielen Jahren, als ich vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe stand. Da sehe ich auf einmal an der Wand in meinem Arbeitszimmer, die Sonne schien, eine kleine Kanne, aus der Wasser fließt. Jeder Experte hätte sofort gesagt, klar, ist ein Lichtspiel durch die Sonne. Und ich habe eine Kanne gesehen, aus der Wasser fließt. Und ich wusste, ich darf ein Werkzeug sein. Und Gott hat mich in dieser schwierigen Aufgabe begleitet. Paulus hat es so erlebt, er sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Er konnte nicht mal eben ein Flugzeug nehmen oder in sein Auto steigen. Es war eine beschwerliche Reise. Und er wusste nicht, was in diesem fremden griechischen Land auf ihn zukommt. Was da wirklich passiert. Die kannten das Evangelium nicht. Vielleicht hätten sie ihn für bekloppt gehalten und ihn eingesperrt. Und manchmal ist es ein Traum, in dem Gott zu uns redet. Ich persönlich träume sehr viel jede Nacht, meistens dummes Zeug. Aber manchmal gibt es Träume, die sehe ich morgens noch genau vor mir und ich weiß, was ich zu tun habe. Und damit ich es nicht vergesse, schreibe ich es mir auf. Am leeren Grab Jesu, da warteten Boten Gottes, um die Nachricht der Auferstehung weiterzugeben. Auch uns begegnen Boten Gottes. In menschlicher Gestalt. Die Engel, die Boten Gottes sind in unserer Welt unterwegs, ohne Zweifel. Ich schließe. Die Betrachtungen, wie wir Gott wahrnehmen können, haben vielleicht ein bisschen was in dir aufgewühlt, dass du einmal neu darüber nachdenkst, dass unser Glaube wirklich eine lebendige Beziehung ist, die von Jesus gestaltet wird und nicht in erster Linie von uns selbst. Vielleicht ist dir deine etwas eng gewordene Glaubenspraxis bewusst geworden. Und dann möchte ich dir dieses Wort aus Sprüche 3 sagen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf das da oben, auf den Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Diese Aufforderung ist für uns Christen in der westlichen Welt so unglaublich wichtig, wo die Aufklärung des 18. Jahrhunderts erheblichen Schaden verursacht hat. Der Philosoph Voltaire hat damals erklärt, man müsse Gott den Krieg erklären. Der Philosoph Horkheimer sagte später, man müsse den Menschen die Furcht vor Gott nehmen und Menschen als Herren einsetzen. Das haben wir heute in Reinkultur. Unser Bildungssystem ist darauf aufgebaut, ebenso die göttliche Bedeutung der Wissenschaften, die ihre Bedeutung und ihre Aufgabe haben. Aber die Wissenschaften sind nicht alles. Und eines bleibt: Jesus ist der Sieger. Er bleibt für immer und ewig. Und er hat alle Stärke, auch in deinem persönlichen Leben. Amen.